Haggai. Wir sind in unserer Bibelkunde-Serie nun schon fast am Ende des Alten Testaments angelangt. Haggai ist das drittletzte Buch in unserer Zählung des Alten Testaments. Und Haggai ist einer der kleinen Propheten und sogar der kleinsten Propheten. Das zweitkürzeste Buch im Alten Testament. Nun, was heißt Haggai? Weiß jemand, was der Name bedeutet? James?
Meine Feste.
Ja. Festlich oder Feste. Genau, es kommt von dem Wort Fest, also eine Feier. Ja, ein Feiertag. Manche gehen davon aus, vielleicht ist Haggai an einem jüdischen Feiertag geboren. Und deswegen haben sie ihn festlich genannt. Wie auch immer, Haggai, er lebte zu der Zeit auch von Sacharja, von Esra, von Nehemia. Also die Zeiteinordnung ist am Ende des Exils in Babylon im 6. Jahrhundert vor Christus. Und das Buch Haggai, wir wissen selbst nicht viel über den Propheten. Er gibt keine große Biografie, er schildert nicht irgendwie große Familienverhältnisse. Aber wir wissen ziemlich genau, wann sein Dienst und wann er dieses Buch geschrieben hat, wann er beauftragt wurde, von Gott zu sprechen. Denn er gibt ganz viele Datierungen. Nur in diesen beiden Kapiteln gibt er doch eine ziemliche Reihe an genauen Daten. Und zwar sagt er immer im zweiten Jahr des Königs Darius. Und daher kann man das ziemlich genau einordnen. Die ganze Spanne seines Dienstes ist interessanterweise weniger als 4 Monate. Also das, was wir hier lesen, das waren seine Aussprüche in weniger als 4 Monaten Abstand. Das zweite Jahr des Königs Darius lässt sich ziemlich genau datieren auf das Jahr 520 vor Christus. 520 vor Christus. Das sind 18 Jahre, nachdem die Juden aus Babylon wieder zurück nach Jerusalem kehren durften. Und man stellt sich vielleicht vor, die waren jetzt so lange in Gefangenschaft, der Tempel schon lange zerstört, etwa 50 Jahre waren sie schon in Gefangenschaft, die müssten doch jetzt alle nur noch so losstürmen, endlich wieder nach Hause. Aber so war es gar nicht. Nur etwa knapp 50.000 sind zurückgekehrt nach Israel, nach Jerusalem. Und viele, sie blieben in Babylon. Sie waren da zu Hause. Viele sind vielleicht sogar schon da geboren. Und die Generation, die tatsächlich weggeführt wurde, die ist schon gestorben. Es war unsicher. Und dazu gab es alle möglichen Widerstände. Dann kamen die Juden wieder in das Land und da musste man erstmal klären, okay, wem gehören jetzt eigentlich hier die Häuser? Die wurden dann teilweise besetzt von denen, die zurückgeblieben sind oder von anderen Völkern und es gab einige Rechtsstreitigkeiten, es gab einige Probleme mit den Nachbarvölkern, es gab viele Enttäuschungen, Entmutigungen auch und die Propheten im Alten Testament, auch vor dem Exil, sie haben immer diese Weisung gegeben, ja, Gott wird richten, aber Gott wird auch wieder herstellen. Und mit diesem Bild im Kopf, dass sie zurückkehren und alles wird wieder wie zu Davids Zeiten, wie zu Salomos Zeiten, alles wird wieder in Herrlichkeit aufgerichtet, alles wird wieder so, wie es früher einmal war und Gott wird in der Mitte sein und sein Volk segnen. Es sah so überhaupt nicht danach aus. Und in diese Zeit hinein, nach dieser Rückkehr, da merkten die Juden, okay, also das Leben ist hart. Wir müssen irgendwie erstmal zusehen, dass wir überhaupt ein Dach über dem Kopf haben und die Ernte, das geht auch alles nicht so von alleine und das ist alles kein Selbstläufer. Für viele war es vielleicht einfacher gewesen in Babylon, wo sie schon irgendwo ihr Leben sich aufgebaut hatten. Und es kamen so viele Sorgen dazu, so viele Unsicherheiten, so viele Dinge. Und das führte dazu, und gerade im Buch Esra wird uns das aufgezeigt, der Tempel, der zerstört wurde von den Babyloniern, der wurde nicht wieder aufgebaut. 16, 17 Jahre pausierte das einfach. Wurde mal in der Euphorie am Anfang begonnen und dann kamen die Probleme dazu, dann kamen die Sorgen des Lebens, die Nöte im Alltag. 16, 17 Jahre Baustopp. Jetzt ist erstmal etwas anderes wichtig. Wir haben jetzt erstmal andere Prioritäten. Nun, genau in dieser Situation treten nun zwei Propheten auf, Haggai und Zechariah. Und sie fordern das Volk auf, baut den Tempel, setzt neue Prioritäten, stellt den Tempel zu Ende. Und tatsächlich, der Dienst von Haggai und Zechariah war ganz anders als der Dienst von so vielen anderen alttestamentlichen Propheten. Die Leute hörten. Und sie taten nach dem, was sie gesagt haben. Und innerhalb von 4 Jahren war der Tempel fertig. Also in diese Zeit, in diese Gemengelage, spricht Haggai zu dem Volk, zu dem rückgekehrten Volk oder zu diesem Überrest des Volkes in Jerusalem. Wie ist dieses Buch gegliedert, diese zwei Kapitel? Es gibt etwas, was wiederkehrt, und zwar, es geschah das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai. 4-mal kommt das vor, im ersten Vers, dann auch im ersten Vers vom zweiten Kapitel und dann in Kapitel 2, Vers 10 und auch Vers 20. Und das sind so gewisse Einteilungen, wo er offensichtlich auch schildert, hier habe ich wieder das Wort Gottes empfangen und es an das Volk weitergegeben und das ist die Gliederung. Also, das erste Kapitel, es hat nur 15 Verse, aber es geht um die Frage oder um die Aufforderung, es ist Zeit zu bauen. Es ist Zeit zu bauen. Und hier heißt es, im zweiten Jahr des Königs Darius, also 520, im 6. Monat, am 1. Tag des Monats, geschah das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai zu Zerubabel, dem Sohn des Shealtiel, dem Statthalter von Juda, und zu Jeschua, dem Sohn des Jozadak, dem hohen Priester. Man kann es sogar so genau datieren, dass wir wissen, es war der 29. August 520, dass Haggai dieses Wort hier sprach. Und der erste Teil, die ersten 11 Verse, sie gehen darum, dass das Volk mal betrachten soll, dass das Leben, die Situation richtig beurteilen soll. Richtet euer Herz auf eure Wege, heißt es in Vers 5 und auch in Vers 7. Richtet euer Herz auf eure Wege. Also schaut mal, was passiert gerade. Er nennt hier die Adressaten, Jeschua, das ist der hohe Priester, und Zerubabel, der Statthalter, ein Nachkomme von David. Und dann zitiert Haggai so eine Redewendung im Volk, so die Grundhaltung im Volk. Das, was so ein bisschen die Schlagzeile ist für die Situation. Dieses Volk sagt, Vers 2, die Zeit ist noch nicht gekommen, das Haus des Herrn zu bauen. Die Zeit ist noch nicht gekommen. Könnt ihr euch vorstellen, Haggai ging durch Jerusalem und sagte, Mensch, Leute, wieso ist der Tempel noch nicht fertiggestellt? Wieso ist das noch eine große Baustelle? Und wieder hörte er, die Zeit ist noch nicht gekommen, um das Haus des Herrn zu bauen. Wir haben noch viele andere Probleme. Wir müssen erstmal gucken, dass wir uns ein Leben aufbauen. Wir haben so viele Sorgen und die Nachbarn. Und das hört er wieder und wieder. Die Zeit ist noch nicht gekommen. Die Zeit ist noch nicht gekommen. Irgendwann schenkt Gott uns vielleicht die Zeit dafür und die Kraft dafür. Noch ist die Zeit nicht gekommen. Dabei sagt er selber, ist es für euch an der Zeit, in getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus verödet daliegt? Und nun spricht der Herr der Herrscharen, richtet euer Herz auf eure Wege. Es war eine Ausrede, die nicht so ganz Gültigkeit hatte. Sie haben schon angefangen, ihre Häuser zu vertäfeln, sich alles schön einzurichten, es gemütlich zu machen. Und doch zeigte sich hier, es ist eine falsche Priorität in ihrem Herzen. Sie schoben das einfach immer auf. Der Tempel, das Haus des Herrn, das ist einfach noch nicht so wichtig. Und was das Volk aber erkennen soll, wenn sie mal auf ihre Zeit, auf ihre Wege, auf ihr Leben schauen, ist, dass, obwohl sie Wohlstand haben, es unfruchtbar ist. Sie können es überhaupt nicht genießen. Sie arbeiten ohne Gewinn. Sie finden keine Erfüllung, sie finden keine Freude, sie finden keinen Nutzen. Und Haggai ruft auf, tut Buße. Denn nur wenn ihr Buße tut und wenn ihr zum Herrn umkehrt, dann wird er euch wirklich segnen. Und dann geht es darum, Vers 12 bis 15, wie reagiert denn das Volk? Hier heißt es, Vers 12, da hörten Serubabel, der Sohn des Shealtiel, und der hohe Priester Jeschua, der Sohn des Jozadak, und der ganze Rest des Volkes auf die Stimme des Herrn ihres Gottes und auf die Worte des Propheten Haggai, so wie der Herr ihr Gott ihn gesandt hatte, und das Volk fürchtete sich vor dem Herrn. Da sprach Haggai, der Bote des Herrn, im Auftrag des Herrn zum Volk, ich bin mit euch, spricht der Herr. Eine wunderbare Reaktion. Sie verhärten sich nicht, sie erfinden nicht lauter Ausreden, sondern sie sagen, ja, sie erkennen, das ist das Wort Gottes durch den Propheten Haggai. Und sie fürchteten Gott und sie taten. Und dann finden wir eine sehr schöne Wendung hier. Gott verheißt seine Gegenwart. Das, wofür der Tempel eigentlich stand. Gott verspricht, wenn ihr Buße tut und wenn ihr euch wieder zu mir zurückkehrt, dann werde ich bei euch sein. Und er fordert nicht nur, sondern Gott selbst wird tätig. Und der Herr erweckte den Geist Serubabels und den Geist Jeschuas und den Geist des ganzen Restes des Volkes, sodass sie kamen und sich an die Arbeit am Haus des Herrn der Herrscharen ihres Gottes machten. Eine wunderbare Beschreibung. Gott verlangt, baut den Tempel des Herrn, und dann erweckt er selbst den Geist, er kräftigt selbst den Statthalter und den Hohepriester und den ganzen Rest des Volkes, damit sie tätig werden. Eine wunderbare Verbindung zwischen Gottes Souveränität und der Verantwortung des Menschen. Und er wir finden dann, dass es am 21. September fertiggestellt wurde im zweiten Jahr des Königs, dass sie dann sich aufmachten, um das Haus zu bauen. Und wie gesagt, es wurde dann nach 4 Jahren fertiggestellt. Im zweiten Kapitel gibt es auch wieder diese Einleitung. Im 7. Monat, am 21. des Monats, geschah das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai. Das ist hier der 17. Oktober, also 29. August war es vorher. Und jetzt am 17. Oktober spricht er wieder zu dem Volk Und es geht wieder an Serubabel und an Joshua und an den Rest des Volkes, dieses Wort. Und es hat diesen Grundton, lasst euch nicht entmutigen. Und wenn wir bedenken, in was für einer Zeit das war, wie wichtig auch, obwohl sie jetzt schon angefangen haben, stärkt Gott sie und sagt, lasst euch nicht entmutigen. Und er ermutigt sie in zweifacher Weise, einmal durch das Versprechen der Gegenwart Gottes. Und Gott geht sehr einfühlsam auf die Notlage und auf diese Entmutigungen ein. Hier heißt es in Vers 3, wer ist unter euch noch übrig geblieben, der dieses Haus in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? Und wie seht ihr es jetzt? Ist es nicht wie nichts in euren Augen? Könnt ihr euch vorstellen, da gab es noch einige alte Männer und die haben noch den Tempel Salomos in seiner Herrlichkeit gesehen. Und jetzt machen sie sich dran, den Tempel neu aufzubauen, vielleicht mit einer gewissen Euphorie und sie merken, so Stein für Stein, es wird aufgebaut und sie merken, also so wie der Tempel bei Salomo sieht er nicht aus. All solche kostbaren Materialien, wie Salomo hatte, haben wir nicht. Oh, das, was wir hier gerade bauen, das sieht eigentlich im Vergleich, sieht das wie nichts aus. Was für eine Entmutigung. Nützt es überhaupt? Es hat lange nicht den Glanz, den wir uns vorgestellt haben. Aber Gott, er ermutigt sie. Und es heißt, und nun sei stark, Serubabel, und sei stark, Jeschua, und seid stark, alles Volk des Landes, spricht der Herr, und arbeitet, denn ich bin mit euch. Eine Wendung, die wir von Josua kennen, als er in das neue Land hineinkommen soll. Sei mutig und stark. Und hier ermutigt er auch das Volk, den Statthalter Serubabel und den Hohepriester und das ganze Volk. Seid stark! Es kommt nicht auf den äußeren Schein an. Ich bin mit euch. Darum seid stark. Ich bin mit euch. Ich bin gegenwärtig. Und es heißt hier, denn so spricht der Herr der Herrscharen, das Wort, das ich mit euch vereinbart habe, als ich ihr aus Ägypten zog, und mein Geist bleiben in eurer Mitte bestehen, fürchtet euch nicht. Wunderbare Verheißung. Gottes Wort und sein Geist. Gottes Bundesverheißung, sein Bundesversprechen, das er gegeben hat, und seinen Geist, seine Gegenwart, sein kräftiges Wirken. Er verspricht, es ist bei euch. Egal wie herrlich der Tempel aussieht, egal wie ruhmreich das Gebäude aussieht. Und dennoch, ja, sie sollen bauen. Eine wunderbare Ermutigung. Und dann ermutigt er sie auch noch in Vers 6 bis 9 durch Segensverheißungen. Und zwar, dass er nicht nur für die Gegenwart verspricht, ich bin mit euch, sondern er verspricht auch das, was vielleicht in euren Köpfen ist, was ihr in den Propheten gelesen habt, diese herrliche Wiederherstellung. Da, wo das Volk Gottes wieder groß sein wird und Gott sich mächtig und herrlich offenbaren wird in der ganzen Welt. Ja, ich werde das erfüllen. Ja, auch das wird zustande kommen. Er spricht hier von einer Erschütterung. Vers 6. Noch einmal, wenig Zeit ist es noch, und ich werde den Himmel und die Erde und das Meer und das Trockene erschüttern. Dann werde ich alle Nationen erschüttern, und die Kostbarkeiten aller Nationen werden kommen, und ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit füllen, spricht der Herr der Herrscharen. Mein ist das Silber und mein das Gold, spricht der Herr der Herrscharen. Größer wird die Herrlichkeit dieses künftigen Hauses sein als die des früheren, spricht der Herr der Herrscharen. Und an diesem Ort will ich Frieden geben, spricht der Herr der Herrscharen. Also er sagt, diese Verheißungen, ich werde sie alle erfüllen. Ich werde, so unscheinbar dieses Haus gerade aussieht, ich werde es mit einer größeren Herrlichkeit füllen als der Tempel Salomos, als das frühere. Und ja, die ganze Welt soll untertan werden. All die Schätze der Nationen sollen zu diesem Tempel gebracht werden. Wenn wir mal lesen, Offenbarung 21, Vers 22. Und die 12 Tore, ich lese mal ab Vers. Bin ich hier richtig? Ja, ich lese mal ab Vers 21. Und die 12 Tore waren 12 Perlen, je eines der Tore war aus einer Perle und die Straße der Stadt reines Gold, wie durchsichtiges Glas. Und ich sah keinen Tempel in ihr, denn der Herr Gott, der Allmächtige, ist ihr Tempel und das Lamm. Und die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, damit sie ihr scheinen. Denn die Herrlichkeit Gottes hat sie erleuchtet und ihre Lampe ist das Lamm. Und die Nationen werden in ihrem Licht wandeln und die Könige der Erde bringen ihre Herrlichkeit zu ihr. Ja, also hier ein Ausblick auf diese erfüllte Verheißung Gottes im Himmelreich, da wo all die Schätze, all die Kostbarkeiten, all die Herrlichkeiten der Nationen zur Anbetung Gottes in dieser Tempelstadt dienen, wo Gott selbst der Tempel ist, wo all die Herrlichkeiten, all die Kostbarkeiten dienen und eine Verheißung von Frieden. An diesem Ort will ich Frieden geben. Wir werden gleich noch kurz darauf eingehen. Der dritte Abschnitt beginnt dann in Kapitel 2, ab Vers 10 bis 19. Und hier geht es darum, seid heilig. Seid heilig. Haggai hat dieses Wort am 18. Dezember 520 erhalten. Und es beginnt mit einer Analogie, mit einem Vergleich. Und zwar ein Vergleich über Reinheit und Befleckung. Wer schon mal im dritte und vierte Buch Mose gelesen hat, der weiß, hier, es gibt Reinigungsvorschriften. Und Haggai stellt nur dem Volk und gerade auch den Priestern, stellt eine Frage. Also, wenn jemand heiliges Fleisch in seinem Gewand, in der Tasche hat, geheiligtes Fleisch, für den Opferdienst geheiligt, für den Tempeldienst geheiligt, ja, und er berührt mit diesem Zipfel, mit dieser Tasche, berührt er irgendwelche anderen Speisen, sind die dann auch heilig? Und die Priester sagen nein. Aber wie ist es, wenn jemand eine Leiche berührt, was unrein war, und dann irgendwas an Speisen berührt, ist es dann unrein? Oh ja. Und die Auslegung, die Anwendung dieses Vergleiches ist, wisst ihr, all euer Tun ist unrein. Ihr seid wie verunreinigt von einer Leiche. Und selbst wenn ihr anfangt, jetzt den Tempel zu bauen, das macht euch nicht rein vor Gott. Nein, es ist Gottes Gnade. Es ist Gottes Gnade, da wo er diesen Dienst annimmt. Selbst unsere Opfer sind doch unrein vor Gott. Aber wir hätten eigentlich Fluch verdient. Vers 15 heißt es, und nun richtet doch euer Herz auf die Zeit von diesem Tag an und darüber hinaus. Also wir, die wir unrein sind und wir bauen jetzt aber an diesem Tempel und haben eigentlich nichts vorzubringen. Wir haben keinen Verdienst. Wir können nicht sagen, oh, weil wir das gemacht haben, haben wir auch verdient. Nein, eigentlich sind wir unrein. Wunderbare Beschreibung von der völligen Verdorbenheit des Menschen. Aber Gott antwortet, Nun bedenkt mal euer Leben bisher. Es war voll von Fluch. Voll von dem Fluch, den Gott angekündigt hat für die, die sündigen und die verharren in Sünde. Aber er ist entschlossen zu segnen. Vers 18, richtet doch euer Herz auf die Zeit von diesem Tag an und darüber hinaus, vom 24. Tag des 9. Monats an, nämlich von dem Tag an, als die Grundmauer des Tempels des Herrn gelegt wurde, richtet euer Herz darauf. Ist die Saat noch in der Vorratskammer? Und haben der Weinstock und der Feigenbaum und der Granatbaum und der Ölbaum noch nicht getragen? Von diesem Tag an will ich segnen. Gott segnet aus Gnade. Von diesem Tag an nehme ich mir vor, euch zu segnen. Nicht, weil ihr es verdient habt. Das, was ihr verdient habt, war das, was die letzten Monate und Jahre geschehen ist. Da, wo ihr hungern musstet. Da, wo ihr all das, was ihr eingebracht habt, wieder verloren habt. Da, wo ihr keine Freude finden konntet. Aber jetzt, wo ihr euch zu mir wendet, habe ich mir vorgenommen, euch zu segnen aus Gnade. Und die letzten Verse, die Verse 20 bis 23, finden am gleichen Tag statt. Und das Wort des Herrn geschah zum zweiten Mal zu Haggai am 24. des Monats, also wieder am 18. Dezember. Und hier geht es darum, erwartet das Handeln Gottes. Ich werde den Himmel und die Erde erschüttern. Und ich werde den Thron der Königreiche umstürzen und die Macht des Königreiche der Nationen vernichten. Und ich werde die Streitwagen und ihre Fahrer umstürzen und die Pferde und ihre Reiter sollen zu Boden sinken. Jeder fällt durch das Schwert des anderen. An jenem Tag, spricht der Herr der Herrscharen, werde ich dich nehmen, Serubabel, Sohn des Shealtiel, mein Knecht, spricht der Herr, und werde dich einem Siegelring gleich machen. Denn ich habe dich erwählt, spricht der Herr der Herrscharen. Also er verspricht hier einmal eine Erschütterung, einen Umsturz, eine Vernichtung, ein Gericht. Streitwagen werden fallen, so wie bei dem Auszug aus Ägypten, wo die Streitwagen Ägyptens im Schilfmeer sanken. Einer wird gegen den anderen kämpfen, wie bei Gideon, wo sich die Feinde selbst vernichtet haben. Und Gott wird einen Herrscher krönen, einen König geben, wie einen Siegelring. Serubabel, Sohn des Shealtiel, ich werde dich einem Siegelring gleich machen, den ich erwählt habe. Eine Verheißung einer Herrschaft, einer Königsherrschaft im Auftrag Gottes, mit dem Siegel Gottes. Ihr kennt ja sicher, was ein Siegelring ist, so ein König, wenn er hatte einen besonderen Ring und den konnte er in weiches Wachs tauchen. Und damit war ein Vertrag oder ein Urteil, ein Dekret, wurde es bestätigt. Und wenn er sagt, dieser Serubabel, er soll mein Siegelring sein, dann heißt es, ich werde durch ihn meine Beschlüsse und mein Wirken und meine Entscheidungen durchbringen. Er wird das Siegel sein für mein Handeln. Was lernen wir über das Wesen Gottes in diesem Buch? Gott kommt in den 38 Versen dieses Buches 34 Mal namentlich vor. Eine ziemliche Häufung. Wir sehen hier, Gott ist ein großes Thema hier in diesem Buch. Und das Erste, was wir über ihn erfahren, ist, Gott ist eifersüchtig. Gott ist eifersüchtig. Nun, in unserem Denken ist es manchmal etwas negativ behaftet. Eine übertriebene Eifersucht des Ehepartners oder sowas. Aber wir finden das schon ja in den 10 Geboten. Ich bin ein eifersüchtiger Gott. Das heißt, Gott erteilt seine Ehre mit niemand anderem. Gott ist der einzige Gott. Und er ist eifersüchtig dahin, dass er verlangt von dem Volk, dass er als Gott erkannt wird. dass er die Position, dass ihm die Position gegeben wird, die ihm gebührt. Und dass keine Götzen und keine anderen Dinge an die Stelle Gottes gestellt werden. Und genau das finden wir hier im Buch Haggai. Ein bequemes Leben. Oh, es ist keine Zeit, das Haus des Herrn zu bauen. Mein eigenes Haus will ich erstmal bauen. Meine eigene Bequemlichkeit will ich bauen. Meine eigene Karriere will ich erstmal in Gang bringen. Worauf richten wir unser Herz? Viermal kommt diese Frage, kommt diese Aufforderung vor. Richtet euer Herz auf eure Wege. Oder auch, dann richtet doch euer Herz auf die Zeit von diesem Tag an. Wir finden eine wunderbare Bewegung. Am Anfang heißt es, schaut doch mal auf eure Wege, richtet mal euer Herz auf eure Wege. Und dann heißt es so, und jetzt richtet mal euer Herz auf das, was von diesem Tag an geschieht, was Gott tun wird. Unser Herz, es soll wegbewegt werden von darauf, dass es nur auf das eigene sinnt, und hingeführt werden zu sehen, was Gott tut. Wenn man so will, ist Haggai das alttestamentliche Pendant, ist das alttestamentliche Buch, was in der Bergpredigt Jesus sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und all das wird euch hinzugefügt werden. In Matthäus 6, Vers 38 oder so. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Das ist genau die Predigt von Haggai. Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Macht nicht irgendetwas anderes, irgendwelche Leidenschaften, irgendwelche Lüste, irgendwelche Habgier, irgendetwas, was ihr erreichen wollt. Macht das nicht zu eurem Götzen. Sondern setzt die Prioritäten richtig. Und ihr werdet erfahren, richtet euer Herz darauf, was Gott tut. Und er wird segnen. Er hat das Verlangen, geehrt und angebetet zu werden, denn er allein ist würdig, verehrt und angebetet zu werden. Aber zur Zeit Haggais, da zeigten die Menschen kein Interesse an Gott, am Tempel, an seiner Gegenwart. Das war ihnen nicht so wichtig wie ihr eigener Reichtum, ihre eigene Bequemlichkeit. Aber wir sollen uns die Gegenwart Gottes wünschen. Wir sollen tätig werden. Ja, wir müssen tätig werden. Wir bauen kein äußeres Haus mehr. Aber doch, wir bauen hier als Gemeinde mit lebendigen Steinen, wie es im Neuen Testament heißt. Wir sollen selbst der Ort sein, in dem Gott durch seinen Heiligen Geist wohnt, wo seine Gegenwart ist. Wir sollen Gemeinschaft haben mit Gott, sein Wort lesen, zu ihm beten, ihm dienen, denn da verheißt er seine Gegenwart. In Vers 1, Vers 8 gibt es diese wunderbare Verheißung, im zweiten Teil von Vers 8, dann werde ich Gefallen daran haben und mich verherrlichen, spricht der Herr. Wie verherrlicht sich Gott, indem er von seinem Volk verherrlicht wird? Gott wird sich verherrlichen, er wird segnen, er wird Gefallen haben, er wird Gemeinschaft haben mit dem Volk. Wir finden aber auch, Gott ist der gleiche gestern, heute und in alle Ewigkeit. Woran sehen wir das? Innerhalb dieses Buches finden wir Hinweise auf drei ganz unterschiedliche Zeitabschnitte. Das Reden ist nur innerhalb von 4 Monaten. Ja? Also es ist ein ganz kleiner Zeitabschnitt im Jahr 520. Und es geht darum, was verlangt Gott heute? Baut den Tempel, richtet eure Herzen auf Gott. Er gibt Verheißung. Bis hierhin habt ihr für euch für nichts gemüht. Ihr habt gedacht, ihr könnt euch Reichtümer aufhäufen und es ist alles vergangen, wie ein löchriger Beutel. Und er sagt, aber wenn ihr diese Prioritäten richtig setzt, wenn ihr nach mir sucht, wenn ihr meine Gegenwart sucht, dann werde ich euch dies alles hinzufügen. Ich werde euch segnen. Ich werde es euch gut gehen lassen. Das ist die Gegenwart, wenn man so will. Aber er geht immer auch darauf zurück, die Herrlichkeit wird größer sein als die frühere, zur Zeit von Salomo. Oder diese Streitwagen, das Bild der Streitwagen, ein Hinweis auf den Exodus, auf das zweite Buch Mose. Die Frage nach der Unreinheit, ein Hinweis auf das Gesetz Mose am Sinai. Seid stark, ein Hinweis auf Josua. Die Feinde werden sich gegenseitig vernichten, wie bei Gideon. Es sind so viele Parallelen hier, die auf das Vergangene, auf diese vergangenen Segenshandlungen Gottes hinweisen. Und Gott sagt, ich werde, so wie ich damals gehandelt habe und noch mehr, werde ich tun. Ich war das, der das gemacht hat. Ich bin der Gleiche, jetzt in der Gegenwart. Und er spricht von der Zukunft. Er spricht von einem neuen David, einem neuen König, den er zum Siegelring machen wird. Er spricht von einer Erschütterung, wo er all die Nationen erschüttern wird, wo er die Herrlichkeit, eine Herrlichkeit aufbauen wird, wie es sie noch nicht gegeben hat. Gott ist der Gleiche, gestern, heute und in Ewigkeit. Und wir sehen dieses Verhältnis, dass Gott souverän ist, aber dass er dennoch von uns Menschen etwas fordert. 14 Mal heißt es in diesen zwei Kapiteln, Jahwe Zebaot, das heißt Herr der Heerscharen. Es meint hier es ist ein Titel, der furchtgebietend ist. Gott, der völlige Macht hat, der völlige Herrschaft hat, dem die Heere und Heerscharen an Engeln unterstellt sind, der alles in seiner Macht trägt, ehrfurchtgebietende Macht. Und er hat aber auch die Fähigkeit und die Macht, sein Volk zu retten. Und Gott ist zu fürchten. Ja, wie die Reaktion des Volkes war, sie fürchtete sich vor dem Herrn. Gott ist souverän. Gott ist völlig erhaben. Aber er ruft zur Arbeit und er befähigt zur Arbeit. Gott wirkt in uns, was vor ihm wohlgefällig ist. Heißt es so schön in Hebräer 13, Vers 20. Dass er in uns wirkt, was vor ihm wohlgefällig ist. Ein Aufruf zur Arbeit, aber er stärkt auch durch seinen Geist. Er erweckt auch, er macht lebendig, er schenkt diese Sehnsucht, diese Kraft, diese Ausdauer, all das, was wir brauchen. Er begabt, um das, was er verlangt, zu erfüllen. Und wir finden Verheißungen auf den Messias. Ich möchte drei Dinge hier nennen. Zum einen der verheißene König. Ganz am Ende, da lesen wir ja, an jenem Tag, letzten Vers, Vers 23, an jenem Tag spricht der Herr der Herrscharen, werde ich dich nehmen, Serubbabel, Sohn des Shealtiel, mein Knecht, spricht der Herr, und ich werde dich einem Siegelring gleich machen, denn ich habe dich erwählt, spricht der Herr der Herrscharen. Wer war Serubbabel? Weiß das jemand? Wer war Serubbabel? Alexander.
Der Anführer der Weggeführten, der auch aus der davidischen Linie war.
Genau. Der König von Israel zu der Zeit, als Nebukadnezar kam und Jerusalem einnahm, der hieß Joachim. Ja? Sohn des Joachim, also die heißen ziemlich ähnlich. Und das war, der wurde gefangen genommen. Nach ihm kam dann noch Zedekia. Ja, finden wir dann auch bei Jeremia und so weiter. Aber dieser Joachim war sozusagen der König, der so die erste Niederlage gegen die Babylonier erfahren hat und damit ein Vasall von Babylon wurde und auch verschleppt wurde. Und in Jeremia 22, Vers 24 und 25, da heißt es über diesen Joachim, der wurde auch Konja genannt, die hatten ja häufig unterschiedliche Namen, also Konja oder Joachim sind die gleichen. So wahr ich lebe, spricht der Herr, wenn auch Konja, der Sohn Joachims, der König von Juda, ein Siegelring an meiner rechten Hand wäre, würde ich dich doch von dort wegreißen. Und ich werde dich in die Hand derer geben, die nach deinem Leben trachten und in die Hand derer, von denen du dich fürchtest und die in die Hand Nebukadnezars, des Königs von Babel und in die Hand der Chaldäer. Ein Fluch. Gott sagt, Joachim, ich reiße dich von meinem Finger und ich gebe dich in die Hand von Babylon, von den Feinden. Und die Königslinie ist unterbrochen. Und jetzt hier sagt er zu dem Enkel von dem Joachim, Serubabel. Der war kein König, er war Statthalter, er war sozusagen ein Beamter jetzt für das persische Reich damals. Die haben dann ja die Babylonier besiegt. Er war ein Statthalter. Aber Gott verspricht, es wird eine Zeit kommen, da werde ich Himmel und Erde erschüttern und dann werde ich Serubabel zu meinem Siegelring gleich machen. Königreich wieder aufrichten. Ich werde wieder durch diesen davidischen Nachkommen mein Handeln sichtbar machen. Die meisten Ausleger sind sich einig, es geht hier nicht um Serubabel selbst. Aber er verkörpert diese Hoffnung, diese Königslinie, sie geht weiter. Hier hat es noch kein Ende. Wir finden das auch in Psalm 89, glaube ich. Ja, diese Frage ist das zu Ende? Nein. Serubabel, Gott streift sich diesen Siegelring wieder über den Finger und er sagt, oh, mit der davidischen Linie ist es noch nicht vorbei, mit dem Königtum ist es noch nicht vorbei. Ich werde noch einmal Himmel und Erde erschüttern und mit meinem König, den ich hineinsetze, den ich einsetze, mein Handeln sichtbar machen. Nun, in Matthäus 1 und in Lukas 3, da finden wir den Stammbaum von Jesus. Nun ratet mal, wer in diesem Stammbaum vorkommt. Serubabel. Jesus ist ein Nachkomme. Ja, der Nachkomme, der das Königreich wieder an sich nimmt. Er ist der Siegelring Gottes. Und in ihm, mehr als in allen Königen vor ihm, wird das Handeln Gottes sichtbar. Ja, wird Gott selbst, offenbart Gott sich selbst in seinem Sohn. Und wir erfahren auch von dieser Erschütterung, Hebräer 12 zitiert Haggai. Und zwar Hebräer 12, Vers 25 bis 28. In Roberts Serie werden wir da am Ende, relativ am Ende mal drankommen. Dauert noch ein bisschen, deswegen sage ich es euch jetzt schon mal. Haggai wird zitiert. Hier heißt es, Hebräer 12, Vers 25, seht zu, dass ihr den nicht abweist, der da redet. Denn wenn jene nicht entkamen, die den abwiesen, der auf Erden die göttlichen Weisungen gab, wie viel mehr wir nicht, wenn wir uns von dem abwenden, der von dem Himmel her redet, dessen Stimme erschütterte damals die Erde, jetzt aber hat er verheißen und gesagt, Noch einmal werde ich nicht nur die Erde bewegen, sondern auch den Himmel. Aber das noch einmal deutet die Verwandlung der Dinge an, die als Geschaffene erschüttert werden, damit die Unerschütterlichen bleiben. Deshalb lasst uns, da wir ein unerschütterliches Reich empfangen, dankbar sein, wodurch wir Gott wohlgefällig dienen mit Scheu und Furcht. Christus, er ist König. Er ist der Siegelring Gottes und er ist der König, der als Richter kommen wird, um Himmel und Erde zu erschüttern. Und was bleiben wird, ist allein das Königreich Gottes. Alles wird erschüttert werden. Alle Nationen, alle Reiche, alle Staaten, alle Herrschaften werden vergehen. Aber das Unerschütterliche wird bleiben, das unerschütterliche Reich Gottes, des Königs, des Messias, Christi-Reich, das Himmelreich, ein Reich in Herrlichkeit. Und diese Herrlichkeit wird bleiben, wird bestehen. Er ist auch der Priester. Christus ist der Priester, der wahre hohe Priester. Wir finden hier schon in Haggai diesen Namen des Hohepriesters, Jeschua, was auf Griechisch heißt Jesus. Der Name des hohen Priesters ist schon gleich. Aber es geht vielmehr um etwas, was wir in Christus finden. Dieses Gleichnis, was Haggai gebraucht. Also da ist etwas Heiliges und es berührt etwas Nicht-Heiliges. Wird es heilig? Nein. Da ist etwas Unheiliges, etwas Verunreinigtes und es berührt etwas, oh, es wird unrein. Wir Menschen, wir sind unrein und wir können uns selbst nicht reinigen, sondern alles das, was wir anfassen, wird unrein. Als Jesus auf der Erde wandelte, da kam auch ein Unreiner zu ihm, ein Aussätziger. Und allen im Volk war klar, wer den anfasst, oder wen dieser Aussätzige anfasst, der ist unrein. Nun, was machte Jesus? Er berührte ihn. Wurde Jesus unrein? Oh nein, der Aussätzige wurde rein. Christus ist der bessere Priester, der wirklich reinigen kann. Es ist keine Analogie, es ist kein Gleichnis, es ist kein Schattenbild. Er ist die Erfüllung, er ist der Friede, der verheißen wird, die Reinheit, das wieder Gemeinschaft mit Gott erlangt werden darf. Er ist es, der Einzige, der die Unreinigen heilen kann, heilig machen kann. Denn er wird nicht verunreinigt, nicht durch all die Sünde, die er auf sich geladen hat, sondern er hat sie auf sich geladen und fortgetragen und hat mit einem Opfer die für immer gerecht gemacht, die geheiligt werden sollten. Die hat er für immer gereinigt, die geheiligt werden sollten. Er ist der wahre Priester und er ist der Tempel. Wir hatten das schon häufiger in den alttestamentlichen Propheten, aber der Tempel selbst ist unmissverständlich ein Bild auf Christus. Der Ort der Gegenwart Gottes, der Ort, wo der Mensch Gott begegnen soll. Und in Johannes 2, Vers 19, da lehrt Jesus es ganz deutlich, oh, brech diesen Tempel ab. Herodes hat den Tempel, der hier gebaut wurde, den hat er in großer Pracht entfaltet, größer als der salomonische Tempel. Eine wunderbare Anlage, die Juden haben gestaunt. Nun, das meinte Haggai nicht mit der größeren Herrlichkeit, die der Tempel haben sollte. Mit Sicherheit nicht. Jesus sagte, brech diesen Tempel ab und ich werde ihn aufbauen in 3 Tagen. Und Johannes weiß, Er sprach aber von dem Tempel seines Leibes. Christi Leib ist der Tempel. Er, der gestorben ist, der sein Leben hingegeben hat als ein Opfer. Er ist der Tempel Gottes. Und er ist die Herrlichkeit Gottes. Wir sahen seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit eines eingeborenen Sohnes, voller Gnade und Wahrheit. Er ist die Herrlichkeit, mit der die Gegenwart Gottes sichtbar wurde. Nun, in diesen Bildern und in diesen Ämtern verheißt der Prophet Haggai auf Christus den Messias, den König, den Priester, ja, und die Gegenwart und Herrlichkeit Gottes selbst. Er ist es, der das künftige Haus mit größerer Herrlichkeit füllt als des früheren. Und wir dürfen wissen, wir sollen Christi Leib sein. Wir sollen selbst das Haus Gottes sein. Und Christus in seiner Herrlichkeit füllt seine Gemeinde. Und darum ist Haggai ein Aufruf an uns, an der Gemeinde zu bauen, die Gegenwart und die Herrlichkeit Gottes in der Gemeinde zu suchen, die Prioritäten recht zu suchen. Und das ist der Grund, warum wir heute Gottesdienst feiern und warum wir heute auch am Nachmittag hier zusammenkommen, um Gott zu zeigen, ihm die Ehre zu geben und ihm zu zeigen, du bist uns wichtig. Oh, dieser Tag, er soll dazu dienen, dass wir deine Würde und deine Herrlichkeit und deine Macht erkennen. Und dass wir darauf vertrauen, dass du es bist, der uns stärkt und tröstet und ermutigt. In all den Sorgen und Herausforderungen, die wir auch erleben in dieser Zeit. Soweit zum Propheten Haggai. Amen.